Guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In dieser Vorlesung werden wir 4 Kapitel studieren, diese Algebra 1 B3 Vorlesung. Ich habe vorgesehen ein erstes Teil. Das erste Teil besteht aus Kapitel 1 und 2. In Kapitel 1 werden wir Ringe studieren und in Kapitel 2 Gruppen. Das zweite Teil besteht aus Kapitel 3, Körpererweiterungen, und Kapitel 4, Einführung in die Galois-Theorie. Die B4-Vorlesung, Algebra 2 und algebraische Zahlentheorie, ist eine Fortsetzung von der Vorlesung B3 und da werden wir unser Studium von Galois-Erweiterungen fortsetzen und vertiefen. Ich habe einen Vorlesungskalender zur Orientierung entworfen. Es enthält eine voraussichtliche Themenplanung. Es kann sein, dass diese sich noch im Laufe der Vorlesung leicht abändern. Wir wollen jetzt mit Kapitel 1 anfangen, also Ringe. In diesem Kapitel werden wir Ringkonstruktionen und Ringe, Ringklassen untersuchen, also Faktorringe, Bruchringe, Lokalisierungen, Quotientenkörper, euklidische Ringe, Hauptidealringe, faktorielle Ringe, Polynomringe werden wir studieren. Fangen wir gleich mit Skript 1 hier. Wir werden einige Begriffe erstmal in Erinnerung bringen. Diese Begriffe haben wir in den Algebra 1 oder 2 oder in beiden schon gesehen. Also werden wir hier ein bisschen schnell durch diese Erinnerung durchgehen. Und dann im Abschnitt 2 von diesem Skript 1 werden wir Faktorringe näher untersuchen. Also jetzt fange ich an mit Abschnitt 1, Erinnerungen, Seite 1. Definition 1.1 ist die Definition von einem Ring. Das ist eine nicht leere Menge R, versehen mit zwei binären Verknüpfungen Plus und Mal, so dass R Plus eine abelsche Gruppe ist mit neutralem Element, das wir mit 0 bezeichnen. Die Verknüpfung mal ist assoziativ und es gelten weiterhin zwei Distributivitätsgesetze, ein Linksdistributivitätsgesetz, x mal y plus z soll gleichen x mal y plus x mal z für alle x, y und z in R und ein Rechtsdistributivitätsgesetz. Y plus z mal x soll gleichen y mal x plus z mal x für alle x, y, z in R. Definition 2, wir bauen noch drauf, auf Definition 1 drauf, also der Ring heißt kommutativ, wenn die Verknüpfung mal kommutativ ist und heißt ein Ring mit 1, wenn die Verknüpfung mal ein neutrales Element hat, eine 1 besitzt. Übrigens, wenn der Ring kommutativ ist, dann brauchen wir nur ein Distributivitätsgesetz zu prüfen. Links oder rechts sind gleich per Kommutativität gleich geltend. Jetzt setze ich fort, Seite 2. Wir werden meistens hier kommutative Ringe und meistens kommutative Ringe mit 1 studieren. Aber ich werde versuchen, im Skript und in den Übungsblättern darauf aufmerksam machen, falls es Abweichungen von dieser allgemeinen Regel gibt. Also Seite 2, Definition 1.3. Sei R ein kommutativer Ring mit 1. Wir sagen, dass ein Element A, das ungleich 0 ist, ein Nullteiler ist, falls es ein B ungleich 0 gibt in R, so dass A mal B gleich 0 ist. Sie merken jetzt, ich schreibe keinen Punkt mehr für die Multiplikation. Also anstatt A Punkt D schreibe ich A mal D. AB schreibe ich AB. Anstatt A Punkt B schreibe ich AB. Sonst ist es so mühsam mit der Notation. Zweitens, der Ring R heißt Integer oder ein Integritätsbereich, wenn es keine Nullteile hat. Und drittens, ein Element des Ringes heißt eine Einheit, wenn es in der Multiplikation invertierbar ist. Das heißt, ein U in R ist eine Einheit, wenn es ein V in R gibt, so dass U mal V gleich 1 ist. Und die Menge der Einheiten bezeichnen wir mit R mal. Die folgenden Begriffe, Beispiele, Beweise, Aussagen haben wir schon entweder in Linear-Algebra 1 oder und Linear-Algebra 2 schon studiert. Ich werde nur die Begriffe wiederholen ohne Beweise, also die Aussagen wiederholen ohne Beweise. Erstens, diese R mal ist eine multiplikative Gruppe. Und Beispiel 1.5, wir haben diese Gruppe der Einheiten von dem Ring Zn studiert und charakterisiert. Wir haben die Einheiten charakterisiert. Ein Element in Zn ist eine Einheit, ein ungleich Null-Element ist eine Einheit, genau dann, wenn GGT von A und N gleich 1 ist. Und die Euler-Phi-Funktion haben wir auch definiert, das berechnet die Mächtigkeit der Gruppe der Einheiten von Zn. Wir haben Eigenschaften, hier interessante Eigenschaften von der Euler-Phi-Funktion ins Übungsblatt 1 gebracht. Jetzt kommen wir zur Definition von einem Teilring, Definition 1.6. S, eine Untermenge S von R heißt Teilring, eine nicht leere Untermenge. Falls es aus A und B in S folgt, A minus B ist in S und A mal B ist in S, also es ist abgeschlossen unter A minus B und A mal B. Zweitens, Ringhomomorphismus ist eine Abbildung von R in S, von einem Ring R in einem Ring S, so dass die 1 von dem Ring R abgebildet wird auf die 1 von dem Ring S, so dass Phi von, also dass diese Abbildung die Addition, die Summen respektiert, die Summen behält, das heißt Phi von A plus B gleich Phi von A plus Phi von B und Phi von A mal B gleich Phi von A mal Phi von B. Das ist Begriff von Ringhomomorphismus. Und Ringisomorphismus ist ein bijektiver Ringhomomorphismus, also ein Ringhomomorphismus, das beides injektiv und surjektiv ist. Und wir haben noch eine Notation dazu. Ebenfalls eine Notation für Kern der Abbildung und Bild der Abbildung. Also Kern der Abbildung wie immer ist die Menge aller Ringelemente, die abgebildet sind, auf 0. Und Bild der Abbildung ist alle Elemente in dem Zielbereich, wofür es ein Element aus dem Definitionsbereich mit der Eigenschaft phi von x gleich y. Also das Bild bezeichnen wir auch mit phi von r. Wir haben bemerkt, dass so ein Homomorphism injektiv ist, genau dann, wenn sein Kern 0 ist, besteht nur aus der 0, das ist Bemerkung 1.7. Und damit haben wir Seite 2 beendet und setzen fort in Seite 3, oben mit Beispiel 1.8. Also wir hatten die Division Algorithm of Set studiert damals und bezeichnet mit A Square der Rest nach Division durch N für eine natürliche Zahl N. Und das definiert uns dann bereits eine Abbildung von Z in den Ring Zn, was abbildet A auf A quer. Und das ist ein Ringhomomorphismus. Das haben wir bewiesen, sogar in der linearen Algebra 1. Und wir hatten damals seinen Kern berechnet. Das Kern von Phi sind alle Vielfächer von N. Das ist ganz klar, weil wenn eine ganze Zahl ein Vielfach von n ist, dann ist dieser Rest nach Division durch n gleich 0. Also das bildet auf 0 in Zn. Genau. Jetzt kommen wir zur Definition von Ideal. Eine Definition, die wir auch schon gesehen haben in linearer Algebra 2. Also ein Teilring I ist ein Ideal, wenn es sogar abgeschlossen ist unter Multiplikation durch R-Elemente. Das heißt, wenn R in R ist und X in I ist, folgt R mal X bleibt in I. Wir haben eine Notation für Ideale und Beispiel 1.10 gibt die zwei Ideale, die immer da sind, also I gleich den ganzen Ring und I gleich 0 sind immer dabei als Ideale. Wir haben auch eine Sonderterminologie, ein Ideal, was nicht R gleich heißt echtes Ideal und ein Ideal, was nicht 0 gleich heißt nicht triviales Ideal. Und Proposition 1.11 erinnert uns daran, dass das Bild von einem Homomorphism ein Teilring ist und der Kern von einem Homomorphism ein Ideal ist. Ich habe hier Übungsaufgabe geschrieben, die Beweise haben wir schon durchgeführt. Manche von diesen Übungsaufgaben werden vielleicht noch in Übungsblätter später auftauchen. Jetzt sind wir bei Abschnitt 2 und Faktorringe. Wir haben diese Konstruktionen schon in der linearen Algebra 1 und 2 gesehen, gelernt, benutzt. Das sind diese Quotientenvektorräume. Hier machen wir diese Konstruktion für Ringe. Das ist eine sehr analoge Konstruktion. Also, sei I ein Ideal und definieren wir eine binäre Relation auf R wie folgt. Wir sagen, dass X in Relation ist zu Y mod I, genau dann, wenn die Differenz X minus Y in I liegt. Das ist eine Äquivalenzrelation, wie wir in Übungsblatt 1 zeigen. Und für eine Äquivalenzklasse von X bezeichnen wir mit X plus I. Das ist tatsächlich die Äquivalenzklasse von X. Alle Ringelemente aus der Gestalt X plus Y, wobei Y I durchläuft, ist in dieser Äquivalenzklasse. Deshalb schreiben wir X plus I. Und jetzt sammeln wir alle diese Äquivalenzklassen in eine Menge. Und diese Menge der Nebenklassen, der Äquivalenzklassen von R modulo I, werden wir jetzt mit Ringoperationen versehen. Ganz simpel, die R plus I, wenn wir das addieren zu S plus I, soll das die Nebenklasse von R plus S sein, also soll R plus S plus I sein. Und ebenfalls für Produkte R plus I mal S plus I soll die Nebenklasse vom Produkt, also Produkt der Nebenklassen ist Nebenklasse des Produkts, Summe der Nebenklassen ist Nebenklasse der Summe. Und dass das die Axiome von Ring erfüllt, haben wir ebenfalls als Übungsaufgabe in Übungsblatt 1 gebracht. Das sind routinemäßige Überprüfungen. Gut, jetzt haben wir offiziell R modulo I als Faktoring hier genannt und bezeichnet in der Definition 1.13. Und das bringt uns zu Seite 4 mit dem ersten Satz dieser Vorlesung. Das ist Satz 1.14, Isomorphiesatz für Ringe. Also, erstens sei Phi von RNS ein Ringhomomorphism. Es gilt R modulo Kern Phi isomorph zum Bild Phi. Und zweitens, umgekehrt sei nun I ein Ideal in R. Und wir betrachten die Abbildung Pi von R in R modulo I, welche R in zu seiner Nebenklasse R plus I abbilden. Diese Abbildung hat einen Namen, das heißt die kanonische Projektion. Also diese Abbildung Pi ist ein subjektiver Ringhomomorphismus mit Kern, genau Kern Pi, genau unser Ideal I. Das heißt, zusammen mit der Proposition vorhin, damit haben wir eine Charakterisierung von Idealen. Die Ideale sind genau die Kerne von Ringhomomorphismen. Ja, ein Kern von einem Ringhomomorphism ist ein Ideal und umgekehrt, ein Ideal erscheint hier immer als Kern von einem Ringhomomorphism, nämlich von der kanonischen Projektion Pi. Gut, das sind zwei Sachen zu beweisen. Wir fangen an mit 1. Und wirklich, dieser Beweis ist auch ein Vorgang, was wir immer wieder benutzen werden, diesen Vorgang für diese Beweise. Wir wollen immer wieder diese Isomorphiesätze in dieser Weise beweisen. Also, um die Notation ein bisschen zu erleichtern, schreibe ich mal I ist Kern Phi. Und jetzt wollen wir eine Isomorphie definieren von R modulo I in Phi von R. Ja? Also, ich definiere sie einfach, indem ich die Nebenklasse X plus I abbilde auf Phi von X. Also, die Abbildung groß Phi wird so definiert, groß Phi von X plus I soll gleichen klein Phi von X. Klein Phi ist ja schon gegeben und vorgegeben und klein Phi ist ein Ringhomomorphismus. Diese Abbildung ist wohl definiert, das heißt unabhängig von der Wahl der Repräsentanten der Nebenklasse, der Äquivalenzklasse. Genauer gesagt, wenn x plus i gleich y plus i, dann gilt, dass phi von x gleich phi von y. Also ist die Abbildung wohl definiert. Es ist außerdem klar, dass diese Abbildung subjektiv ist, denn wir nehmen Elemente ja nur aus dem Bild, sowieso. Und dass diese Abbildung groß Phi die Summen und Produkte erhält, also ist ein Ringhomomorphism. Die Details überlasse ich Ihnen als Übungsaufgabe. Vielleicht taucht das wieder auf in ein Übungsblatt, obwohl das ziemlich routinemäßig ist. Okay. Also wir haben jetzt eine surjektive Abbildung, ein Ringhomomorphismus, was surjektiv ist, von R modulo I in Bild von Phi, also in Phi von R. Aber wir wollten ja ein Isomorphism. Deshalb wollen wir noch zeigen, dass diese Abbildung groß Phi injektiv ist. Ja, jetzt nutzen wir die Bemerkung 1.7 und zeigen stattdessen, dass Kern von dieser groß Phi trivial ist. Okay, wir berechnen diesen Kern, also Phi von x plus i gleich 0. Wann geschieht das? Das ist per Definition von groß Phi, genau dann, wenn klein Phi von x gleich 0. Und per Definition von Kern, das geschieht genau dann, wenn x in Kern Phi ist. Mit unserer Notation heißt das genau dann, wenn x in i liegt. Und das ist mit der Definition von Nebenklassen genau dann, wenn die Nebenklasse x plus i gleich 0 plus i. Das heißt, ein Element, eine Nebenklasse liegt im Kern genau dann, wenn diese Nebenklasse die Null-Nebenklasse ist, die Nebenklasse von 0 ist. Und damit haben wir gezeigt, dass Kern Phi besteht nur aus dem Null-Element der Faktoring R modulo i. Und jetzt können wir, wie schon vorangekündigt, Bemerkung 1.7 ausnutzen, um zu schließen, dass die Abbildung auch injektiv ist und damit ist die Abbildung groß wie ein Isomorphismus, wie behauptet. Der Beweis von Punkt 2 ist sehr analog. Wir werden das in ein Übungsblatt bringen. Okay, jetzt schauen wir uns mal Beispiel 1.8 nochmal. Wir hatten die Abbildung Phi, klein Phi, was A auf A quer abbildet. Wir haben gesehen, dass es ein Ringhomomorphism ist mit Kern N mal Z. Und jetzt folgt aus dem Isomorphiesatz, dass diese Faktoring Z modulo N mal Z isomorph ist zu unserem Ring Zn. Schön. Weitere Beispiele können wir bekommen aus diesem allgemeinen Korollar 1.16, was später auch sehr nützlich sein wird. Sieht ein bisschen schrecklich aus, ist es aber gar nicht. Also, wir nehmen ein Ideal I in R und ein Ideal J in R, so dass I enthalten ist in J. Dann ist J modulo I ein Ideal in R modulo I. Und außerdem gilt, dass diese Faktoring, also jetzt nehmen wir iterieren diese Faktoring-Konstruktion. Wir nehmen Faktoring R modulo I und dann Faktoring J modulo I. Und das ist dann isomorph zum Faktoring R modulo J. Das heißt, es gibt eine gewisse Kürzung hier. Und der Trick für den Beweis ist eben wieder diese Isomorphie-Satz auszunutzen. Also ich definiere hier in dem Beweis Ende Seite 4 die Abbildung groß Phi. Das soll von meinem Definitionsbereich R modulo I sein und im Zielbereich R modulo J und hoffentlich ist das ein surjektiver Ringhomomorphism mit Kern genau was ich will, mit Kern J modulo I. Und das ist genau der Fall. Warum ist das surjektiv? Ist ja klar. Also wir nehmen einfach X immer, X plus J und das O-Bild davon ist X plus J. Ganz trivial ist das. Und dass der Kern genau J modulo I ist, ist auch ganz klar, weil wenn wir hier ein Element aus J modulo I haben, dann wird das auf die 0 von R modulo J abgebildet. Und das zeigt, dass Kern Phi genau gleich J modulo I ist. Und jetzt können wir diesen Satz 1.14 anwenden und bekommen letztendlich diese Behauptung, diese angekündigte Kürzung. Wir werden Idealeigenschaften und Idealkonstruktionen weiter in der Vorlesung im Skript 2 studieren, also Idealkonstruktionen. Und damit beende ich diese erste Vorlesung und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.